Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nicht die türkische Staatsangehörigkeit. Väterlicherseits hatten wir die griechische, mütterlicherseits die italienische Staatsangehörigkeit. Meine Vorfahren lebten früher in der Hauptstadt eines Weltreiches. Die Stadt stand jahrzehntelang im Brennpunkt der Weltpolitik. Drei Generationen meiner Familie haben 8 Kriege erlebt. Gleichwohl waren diese Kriege nicht in der Stadt selbst. Sie blieb davon relativ unbeeinflusst. Aber meine Familie hatte mit anderen Problemen zu kämpfen, mit anderen Schwierigkeiten. Und davon handelt dieses Buch, auch in sehr vielen Einzelheiten. Es ist ein Sachbuch, aber ein erzählerisches. Vor diesem Hintergrund hat sich in jeder Generation meine Familie die Frage gestellt, bleiben oder gehen? Und jede Generation hat sich für bleiben entschieden. Bleiben in Istanbul, in der Heimat. Nicht nur in dem geografischen Ort, sondern auch in dem soziokulturellen Ort. In dem Ort, von dem man stammt, der einen geprägt hat, dessen Menschen einen prägen.
Es ist sehr schön in diesem Buch dargestellt, in 5 Kapiteln, die Erlebnisse oder die Entscheidungen der Familien einerseits, aber auch die historischen Hintergründe, also angefangen von den Bezeichnungen schon der Romnis und Hellas, das fand ich sehr schön eingangs, diese ja. Unterscheidung, das war mir selber auch gar nicht bewusst, obwohl ich selber auch türkischer Herkunft bin und dass diese Unterscheidung gar nicht richtig kannte, dann aber auch diese verschiedenen Bezeichnungen der Stadt und die ganze politische Situation von 1848 bis 1910 insbesondere. Das ist ja auch ein Teil, ein Kapitel und das nächste Kapitel geht bis zur Republikgründung 1923 und dann bis zur Ausweisung 1964. Genau. Es ist ja ein sehr umfangreiches Buch. Wie lange hast du daran gearbeitet und recherchiert?
Lange,
genau, glaube ich.
Also mir ist zugute gekommen, dass ungefähr seit 2000 diese Geschichte der Minderheiten Istanbuls in der Wissenschaft sehr, sehr gut ausgeleuchtet werden. Das klingt etwas banal jetzt, aber es sind sehr viele Ausarbeitungen in türkischer Sprache, in englischer, in griechischer, in deutscher und in französischer Sprache. Und ich habe angefangen, mir das alles zu lesen. Ich habe jahrelang eigentlich nur gelesen.
Ja, wie kamst du an die Quellen oder welche Quellen waren das?
Ich habe Kongresse besucht, ja. Ich habe Leute kennengelernt, Wissenschaftler kennengelernt. Die kann man sich kaufen, die Bücher. Aber das war schon spannend genug. Aber noch spannender war nachher eine andere Sache, die jeder von uns kennt. Jeder von uns kennt kleine Familiengeschichten, kleine Sätze, Satzfetzen, die er gehört hat von seinem Großvater, von seiner Tante, von seinen Eltern, die manchmal auch unzusammenhängend sind. Und als ich angefangen habe zu lesen, habe ich dann festgestellt, irgendwann mal, dass das, was ich lese, wissenschaftlich lese, und das, was meine Vorfahren mir erzählt haben, irgendwie ineinander passt. Ja. Und das ist das Buch. Diese Zusammenführung der persönlichen Geschichte und der sachlichen Ebene.
Ja, sehr schön. Wollen wir denn mal einen Teil vielleicht daraus vorlesen? Ja. Und ja. Welchen Teil? Also es gibt so viele Teile, die eigentlich so interessant sind, aber wir müssen schauen, was bewegt dich und was wollen wir hier berichten?
Ja, es geht alles ineinander über. Deswegen musste ich etwas suchen, was relativ abgeschlossen ist und verständlich ist. Ich habe auch etwas Spezielles ausgesucht, was mich auch betrifft, weil mich hat nicht nur die Geschichte interessiert, mich hat auch interessiert, wie die Menschen in Krisen, in schwierigen Situationen miteinander umgehen. Also das soziale Verhalten untereinander. Denn ich bin der Meinung, ich glaube, wir sind uns da auch alle einig, dass in vielen Geschichtsbüchern ein Schwarz-Weiß-Denken herrscht und das Leben ist eben nicht schwarz und weiß. Das Leben ist grau, mittelgrau, hellgrau, dunkelgrau. Und das habe ich sehr, sehr früh kennengelernt in dieser Stadt. Und zwar gleich bei meiner Einschulung. Dazu vielleicht noch ein paar Worte vorweg. In Istanbul gab es völkerrechtliche Regelungen für sogenannte Minderheitenschulen, also armenischsprachige, griechischsprachige und sephardische. Also das sind die jüdischen Schulen. In eine solche sollte ich gehen, als ich klein war. In eine solche bin ich auch gegangen nachher. Diese Schulen waren dem türkischen nationalen Erziehungsministerium unterstellt. Und nun fange ich einfach an zu lesen, wie es mir ergangen ist, beziehungsweise wie es in der Schule zuging oder zugehen sollte und wie es mir dann ergangen ist, als ich in die Schule gekommen bin. Die Richtlinie des Ministeriums schrieb vor, dass die Lehrer für das Fach Türkisch vom Ministerium bestellt wurden. Bei deren Auswahl hatten die betroffenen Schulen kein Mitspracherecht. Die übrigen Lehrer, die den Unterricht in den Muttersprachen der Minderheiten erteilten, wurden von den Schulen selbst ausgesucht und nach Abstimmung mit dem Ministerium unter Vertrag genommen. Das wichtigste Auswahlkriterium des Ministeriums für die Türkischlehre war, dass die Kandidaten, Zitat, Türken sein mussten und nationale Gefühle hatten. Zitat Ende. Allerdings war dabei der Begriff Türke nicht auf die Staatsangehörigkeit bezogen, sondern auf die Herkunft. Bei der Erfüllung dieser Voraussetzung war das Ministerium sehr sorgfältig. Außerdem mussten die Auserwählten einen bestimmten sozialen Gedanken und ideologischen Ansatz haben. Weiter wurde Wert darauf gelegt, dass die betreffenden Türkischlehrer für ihre besonderen Aufgaben eine Zusatzausbildung in Form von Pädagogikkursen absolviert hatten und ihre Noten gut bis sehr gut waren. Vor Beginn ihres Einsatzes erhielten sie eine Reihe von mündlichen Anweisungen. Sie wurden beispielsweise in Kenntnis gesetzt, dass sie eine andere Kultur und Lebensart erleben würden. Sie sicherstellen müssten, dass man entsprechend den notwendigen Gesetzen und Richtlinien arbeitete, dass sie dieses überwachen müssten und sie Auge und Ohr des Ministeriums waren. Ein solcher Lehrer schilderte, dass der Ministerialrat ihm sagte, Zitat, Sie übernehmen eine schöne, wichtige Aufgabe, in den Minderheitenschulen Dienst zu erbringen, ist eine ernste Angelegenheit. Man muss aufpassen, von außen müssen sie weich wie Baumwolle sein, von innen hart wie Stahl. Das ist mir haften geblieben, sagt der Lehrer. Also unsere Funktion ist so etwas wie Gendarm, Polizei spielen, so uns selbst eine Aufgabe stellen. Und ein anderer Lehrer erzählte, Zitat, in dem uns gegebenen Anschreiben gab es folgende Erläuterung. Sie wurden beauftragter Beamter. Also sie wurden nicht als Lehrer delegiert. Das ist eine Aussage wie beaufsichtigen im Sinne von leiten. Sie werden nun also nicht als Lehrer eingesetzt, sondern als beauftragte Beamter. Nicht als Lehrer für Türkisch, als beauftragte Beamter. Das verstehen Sie sofort. Zitat Ende. Man bekommt den Eindruck, dieser Lehrer sollte nicht auf den Unterricht in Grundschulen vorbereitet werden, sondern auf eine Art in Heimen für schwer erziehbare Jugendliche. Die Erwartungshaltung des türkischen Staates an diese Lehrer und ihre besondere Auswahl blieben natürlich den übrigen Lehrern in den Schulen nicht verborgen und das führte zwangsläufig zu einer Kluft im Lehrerkollegium. Und dazwischen waren wir die Grundschüler. Auf der einen Seite die beauftragten Beamten und auf der anderen Seite die von den Schulen selbst angestellten Vertragslehrer. Das waren die Umstände, die mich als Schulanfänger erwarteten und gleich zu Beginn meiner Schullaufbahn sollte ich sie kennenlernen. Allerdings ganz anders, als man nach dieser Beschreibung, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, vermuten würde. Folgendes passierte. Kurz vor meiner Einschulung hat meine Mutter angefangen, mit mir kleine Buchstaben zu üben. Ich konnte einige Buchstaben schreiben und einige lesen. Auch einige Zahlen konnte ich schreiben und lesen. Meine Cousine war kurz vor Abschluss der Grundschule und bekam nachmittags oft Besuch von ihren Lehrern, damit ihr Zeugnis möglichst gut ausfiel. Also Nachhilfeunterricht. Immer wenn ich bei ihr zu Hause war, versuchte ich meine limitierten Schreib- und Lesekenntnisse anzuwenden, um sie zu ärgern. Eines Tages erkrankte ihre Nachhilfelehrerin für Türkisch und schickte eine Vertretung. Sie hieß Nahide Bengi und lehrte ebenfalls an der Grundschule, in die ich bald gehen sollte. Sie war jung, groß, sehr athletisch und ernst, hatte dunkelblondes, schulterlanges Haar und schaute streng. Es war sofort klar, mit Bayan Nahide, Bayan heißt auf Türkisch Frau oder Dame, also sehr, sehr höflich, und der Vorname, so wurden die Lehrerinnen damals angesprochen. Mit Bayan Nahideh war nicht zu spaßen. Bayan Nahideh bemerkte schnell meine Kenntnisse des Alphabets und kam nun öfters als Ersatz. Ich hatte sie angetan und sie fing an, während der Nachhilfe nebenbei mit mir zu üben. Und nun kommt im Buch eine Erzählung meiner Mutter.
Und ich spiel mal die Mutter. Eines Tages traf ich Nahideh bei deiner Tante. Sie zog mich nach der Stunde zur Seite und sagte, sie wäre der Auffassung, du bräuchtest die erste Klasse nicht zu besuchen, in der es hauptsächlich darum gehe, die Kinder auf ein einheitliches Niveau in Türkisch zu bringen. Das wäre teilweise so unterschiedlich, dass ansonsten der Unterricht in den Folgeklassen nicht vernünftig handhabbar wäre. Du könntest aber nicht nur gut Türkisch, sondern bereits ordentlich lesen und schreiben. Die erste Klasse wäre für dich reine Zeitverschwendung. Du bräuchtest dich nicht ein Jahr zu langweilen. Ich fand das übertrieben und fragte, ob das denn überhaupt möglich sei. Ich sagte ihr, dass ich es eigentlich vorzöge, dass du mit der ersten Klasse anfängst, wie alle anderen Kinder in deinem Alter. Sie war davon nicht abzubringen und sagte mir, wenn ich einverstanden sei, würde sie sich darum kümmern. Dein Vater und ich berieten uns und kamen zum Ergebnis, dass sie es eigentlich wissen müsste und wir es versuchen sollten. Wie es dann tatsächlich ablaufen sollte, ahnten wir natürlich nicht.
Ich kann mich sehr gut erinnern, wie meine ersten Schultage aussahen. Der erste war noch ruhig, denn Bayan Nahideh hatte recht. Wir spielten den ganzen Tag mit Knete. Nach Schulschluss beschwerte ich mich bei meiner Mutter, dass die Lehrerin immer lobte, wenn ein Kind daraus einen Ball formen konnte. Das fand ich in der Tat langweilig. Am zweiten erfuhr ich, dass ich am nächsten Tag geprüft werden würde, ob ich sofort die zweite Klasse besuchen könnte. Und so lief die erste Prüfung meines Lebens ab. Ich kam in das Lehrerzimmer, in dem vor mir alle Lehrer der Grundschule saßen, also sowohl diejenigen, die auf Griechisch, als auch die, die auf Türkisch unterrichteten. Es waren etwa 8. Den Vorsitz führte die Direktorin, eine Griechischlehrerin. Sie sagte, ich solle zur Schiefertafel gehen. Dann begann die Prüfung. Zuerst mit Mathematik. Ich wurde gefragt, ob ich die Zahlen kann, und zwar in beiden Sprachen. Ich zählte sie auf, soweit ich konnte. Dann sollte ich sie an die Tafel schreiben. Das war kein Problem, denn die Ziffern unterscheiden sich in den Sprachen nicht. Danach wurde ich auf Türkisch gefragt, ob ich Papa und Mama schreiben kann. Auch das war kein Problem. Ich schrieb die Wörter in Großbuchstaben. Als ich anschließend gefragt wurde, ob ich diese Wörter auch in Kleinbuchstaben schreiben könne, antwortete ich siegesgewiss ja, nahm die Kreide wieder in die Hand und schrieb die Majuskeln einfach noch einmal, aber diesmal erheblich kleiner. Minuskeln hatte ich nicht gelernt. Die Lehrer nahmen es amüsiert zur Kenntnis und lächelten leicht. Dann wurde ich gefragt, ob ich Mama und Papa auch auf Griechisch schreiben könne. Das konnte ich nicht. Griechische Buchstaben hatte meine Mutter mir nicht beigebracht. Und Bayan Nahideh natürlich ebenfalls nicht. Diese Prüfung verlief anscheinend nicht nach dem Geschmack der Direktorin. Ohne Kenntnis der Kleinbuchstaben würde es wohl irgendwie gehen. Aber überhaupt keine griechischen Buchstaben, nicht mal die Majuskeln, das ging natürlich nicht. Ein Erstklässler, der auf Vorschlag der Türkischlehrerin eine Klasse überspringen sollte, aber nicht einmal griechische Buchstaben konnte, war nicht das, was sie sich vorstellte. Dazu mit einer Mutter, die zwar gut Griechisch sprach, aber von sich selbst sagte, eigentlich wäre sie Italienerin. Das musste nicht sein. Also sagte man mir nach einer kurzen Besprechung, ich wäre zwar gut, aber es wäre doch besser, wenn ich die erste Klasse absolvieren würde. Meine Eltern waren überhaupt nicht enttäuscht. Vielleicht sogar erleichtert, dass man nun in einen ordentlichen Schulalltag einsteigen konnte. Allerdings übersahen sie den Durchsetzungswillen von Bayan Nahideh. Schon am nächsten Tag sagte sie meiner Mutter, dass sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden wäre und sich um einen Termin zu einer weiteren Überprüfung beim für Minderheiten zuständigen Direktorat des Ministeriums für Erziehungsangelegenheiten kümmern würde. Alles Bitten meiner Mutter half nichts. Bayan Nahideh blieb hartnäckig und benutzte ihre sehr guten Kontakte. Schon einige Tage später holte sie mich von zu Hause ab. Wir fuhren gemeinsam in einer großen amerikanischen Limousine, so waren damals alle Taxen in Istanbul, zum zuständigen Amt. Dort kamen wir in das Büro eines freundlichen älteren Herrn. Ich sollte mich auf einen Stuhl seitlich an seinem Schreibtisch setzen, sagte er. Dann unterhielt er sich mit mir und fragte mich in etwa das Gleiche wie vor ein paar Tagen. Allerdings war nun die Prüfung ausschließlich auf Türkisch. Nach einiger Zeit sagte er, ich hätte prima geantwortet und er würde nun meine Grundschule anweisen, mich sofort in die zweite Klasse zu übernehmen. Ich glaube, er sagte so etwas wie, dass er sich freue, wie gut ich die schöne türkische Sprache beherrsche. Vielleicht dachte er auch, ich würde bestimmt ein guter Schüler werden und mit meinen Türkischkenntnissen könnte ich genauso gut in eine staatliche türkische Schule gehen. Wenn alle so wären wie ich, bräuchte man diese Minderheitenschulen eigentlich gar nicht. Ich stieg danach mit Bayan Nahide wieder in den Straßenkreuzer und wir fuhren nach Hause. Während der ganzen Fahrt lächelte sie. Das Leben verläuft manchmal anders, als man aufgrund der gegebenen Umstände glauben könnte. Trotz aller Sorgfalt, die richtige Herkunft und die richtige Gesinnung betreffend, war Bayan Nahide vor allem eine sehr gute Lehrerin. Ihr war zuerst wichtig, einen Schüler zu fördern. Ihre Mission als beauftragte Beamtin überließ sie anderen. Und Bayan Nahide spielte noch mehr Rollen in meinem Leben. Sie sehen, ich mache jetzt einen Sprung in meinem Buch, auch in der Zeit. Ich bin nun am Ende der Grundschulzeit, also 4 Jahre später. Im Frühjahr 1962 besuchte ich die letzte Klasse der Grundschule. Tagtäglich gab es zu Hause nur noch ein Thema. Auf welche weiterführende Schule sollte ich gehen? Der Besuch eines türkischen Gymnasiums war ausgeschlossen. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer meiner Klassenkameraden diesen Weg genommen hätte. Mir ist nicht bekannt, ob es dort Minderheitenschüler gab. Wenn überhaupt, nur ganz wenige. Für mich kamen die 2 griechischsprachigen Gymnasien für Jungen oder eines der ausländischen Gymnasien, die sogenannten College, in Frage. Es gab 2 französische, ein italienisches, ein amerikanisches, ein englisches, ein deutsches und ein österreichisches. Es waren die besten Privatschulen des Landes und alle überaus teuer. Sie boten eine sehr gute Qualität der Lehre, die beste Möglichkeit, eine Fremdsprache zu lernen und hatten aufgrund der hohen Schulgebühren eine sehr reichhaltige Ausstattung. Die griechischsprachigen Schulen waren zwar auch gut, man merkte ihnen aber die engen finanziellen Spielräume an. Fast alle Schüler, die ein College beendeten, gingen anschließend zum Studium ins Ausland. Meine Mutter war durch ihren Besuch des italienischen Gymnasiums und meine guten Klassenleistungen sehr dafür, mich in eine solche Schule zu schicken. Durch den Wegzug meiner Tante Zoe vor einiger Zeit, vor 2 Jahren genau, nach Deutschland, war Deutschland in den Fokus geraten. Also sollte es ein deutschsprachiges Gymnasium sein. Die Wahl fiel auf das österreichische St. Georgs Kolleg. Die Sache hat allerdings einen kleinen Haken. Das St. Georgs Kolleg gehörte nicht nur zu den besten, sondern auch zu den teuersten Kollegen der Stadt. Entweder zahlte man eine sehr hohe Aufnahmegebühr, die sich meine Eltern nicht leisten konnten, oder man bestand die Aufnahmeprüfung. Zwar war auch das anschließende Schulgeld nicht gering, meine Eltern hätten ihre Ersparnisse anbrechen müssen, aber sie meinten, das wäre es wert. Ich musste also zur Aufnahmeprüfung und mir war klar, wenn ich diese nicht bestand, gab es nur noch das griechischsprachige Gymnasium. Trotz guter Leistungen in der Grundschule war es keineswegs sicher, dass ich die Prüfung schaffen würde. Schließlich gab es viele Eltern, die ihre Kinder dorthin schicken wollten und viele dieser Kinder waren gut. Wer zahlte schon freiwillig eine große Summe an Aufnahmegebühr, wenn sein Kind mit einer Prüfung aufgenommen werden konnte? Dazu meldeten sich jährlich etwa 400 Schüler an. Ein Teil der Plätze wurde an Internatsschüler aus Anatolien vergeben zum dreifachen Schulgeld. Ich musste als sogenannte Tagesschüler unter die besten 60 kommen, um aufgenommen zu werden. Vor diese Herausforderung gestellt, spielte Bayan Nahide für mein zukünftiges Leben das zweite Mal eine wichtige Rolle, diesmal bei weitem die entscheidendere. Wieder erzählt meine Mutter.
Eines Tages, als ich dich von der Schule abholen wollte, kam Bayan Nahide auf mich zu und fragte, wie es mit dir nach der Grundschule weitergehen sollte. Da du ein sehr guter Schüler wärst, wüsste sie gern, was für Pläne wir mit dir haben. Ich erklärte ihr, dass wir dich sehr gerne nach St. Georg schicken möchten, aber du aber hier für die Prüfung bestehen müsstest, da die Aufnahmegebühr für uns nicht tragbar wäre. Sie war von dieser Idee angetan und sagte, sie würde sich nach der Art der Prüfung erkundigen und wieder auf mich zukommen. Ich war froh, auf diese Weise etwas darüber zu erfahren, wie die Anforderungen aussahen. Ein paar Tage später sagte sie mir, sie würde nun Bescheid wissen. Die Prüfung bestünde aus einem türkischen und einem mathematischen Teil. Sie glaubte, dass du den türkischen Teil bestehen könntest, aber der mathematische wäre auch in Türkisch und du hättest diesen Unterricht bisher nur in Griechisch gehabt. Du würdest Schwierigkeiten bekommen, kleine Textaufgaben zu lösen, weil du die entsprechenden Begriffe in Türkisch nicht gelernt hättest. Um sicherzugehen, dass du die Prüfung erfolgreich bestehst, schlug sie vor, dir in den nächsten Monaten Privatunterricht zu geben. Neben Mathematik könnte sie mit dir einige Interpretationen von türkischen Texten durchgehen, dann müsste es kein Problem mehr sein. Als ich mich daraufhin bedankte und ihr sagte, ich müsste den finanziellen Teil zuerst mit deinem Vater besprechen, schaute sie mich erstaunt an und sagte, ich hätte sie missverstanden. Sie würde den Unterricht selbstverständlich kostenlos geben, denn sie wollte dir unbedingt helfen, auf diese Schule zu kommen. Sie hätte selbst keine Kinder und dich würde sie ein ganz klein wenig wie ihren eigenen Sohn betrachten.
Die nächsten Wochen bis zur Aufnahmeprüfung kam Bayan Ahide jede Woche an zwei Nachmittagen zu uns nach Hause und gab mir Privatunterricht. Den normalen Schulstoff legte ich beiseite, der war ohnehin kein Problem. Ich paukte nur noch für das St. Georgskolleg. Besondere Freude machten mir die Interpretation von Gedichten und kleinen Erzählungen. Es war eine schöne Zeit mit meiner Lehrerin. Anfang Juli, es war außergewöhnlich heiß, kam der Tag der Prüfung. Der Innenhof der Schule war voll mit Kindern und Eltern. Etwa 20 von uns kamen jeweils in einen Klassenraum. Jeder nahm einzeln an einem Tisch Platz, weit entfernt von den anderen Kindern. Die Prüfung verlief genauso, wie Bayan Ahide es geschildert hatte. Den türkischen Teil empfand ich als problemlos. Der mathematische war schwieriger. Aber ich hatte ein gutes Gefühl. Er sollte mich nicht täuschen. Als nach etwa zwei Wochen die Ergebnisse, wie damals üblich, in der Reihenfolge des Bestehens in den Zeitungen veröffentlicht wurden, lasen meine Eltern, dass ich 14. geworden war. Bayan Ahide hatte meinem Leben die entscheidende Wendung gegeben. Ohne ihre Hilfe wäre es anders verlaufen. Darüber hinaus hätte ich dieses Buch wahrscheinlich nicht geschrieben. Und wenn, dann ganz sicher nicht auf Deutsch. Ich mache wieder einen Sprung. Bayan Ahide kommt noch einmal vor. Es vergingen zwei Jahre, bis in dem Jahr 1964. Diejenigen Angehörigen der griechischen Minderheit, die eine griechische Staatsangehörigkeit hatten, wurden im Rahmen einer Sammelabschiebung des Landes verwiesen. Sie mussten nach der Benachrichtigung innerhalb von einer Woche weg, mit so gut wie nichts in der Tasche. Mein Vater gehörte zu den Ersten. Kurz nachdem er seinen Bescheid erhalten hatte, an einem unserer letzten Tage in Istanbul, klingelte es an der Haustür. Wir erwarteten niemanden. Meine Mutter machte zaghaft und ängstlich die Tür auf. Bayan Ahide stand da. Die Überraschung hätte nicht größer sein können. An sie hatten wir nicht mehr gedacht, sie aber an uns. Sie sagte, sie wollen uns nicht lange stören. Sie hätte in der Zeitung den Namen der Ausgewiesenen verfolgt und unseren Namen gelesen. Deswegen sei sie hier. Sie hatte sich erkundigt, wusste von den Steuerüberprüfungen und den absurden Steuerschätzungen und fragte meine Mutter, ob mein Vater eventuell Steuerschulden hinterließe. Sie wäre bereit, diese Schulden für uns zu begleichen, damit wir die Möglichkeit hätten, in Zukunft vielleicht zurückzukommen. Meine Mutter bedankte sich und sagte, dass mein Vater keine Steuerschulden hätte, auch nach der Überprüfung nicht.
Ja, vielen Dank soweit. Vielleicht gibt es noch eine. Es scheint offenbar immer eine Grundschullehrerin zu sein, die einen besonderen Eindruck hinterlässt und einen begleitet im Leben. Das hatte ich hier in Deutschland nämlich auch. Aber Gott sei Dank haben wir nicht die Erfahrungen machen müssen, die Sie dann 1964 gemacht haben, wie viele anderen mit den anderen Griechischstämmigen, aber auch viele Juden, die es ja dort auch schwer hatten und andere Minderheiten auch. Vielleicht zum Abschluss weiß ich, dass Ihnen noch dran liegt, einen letzten kleinen Abschnitt über einen...
Liegt mir sehr am Herzen, ja.
Genau, vielleicht wollen wir den dann doch noch auch mitteilen.
Das ist ein schönes Zitat. Ich habe das gefunden in einem Interview und das ist auch ein kleiner Beweis dafür, dass die Geschichte, die ich Ihnen vorgetragen habe, keine Ausnahme ist. Das ist keine Besonderheit gewesen. Ich habe nur meine Geschichte erzählt. Ein alter Jude, der auf der asiatischen Seite von Istanbul lebte, im Stadtteil Kuzguncu, wurde interviewt über sein Leben. Und er hat Folgendes gesagt, Zitat: Der Ort, an dem wir aufwuchsen, war der Ort, an dem wir lebten, unser Ort, unsere Leute. Angefangen von den hiesigen Griechen, Armeniern bis zu den Türken, waren wir alle dort wie Geschwister. Wir hatten ein schönes Leben, wir hatten keine Probleme. Wir alle dort stritten nie. Wir alle, von arm bis reich, liebten uns sehr. Es gab niemals Spaltungen, keine Spaltungen wie ich bin reich, du bist arm. Ich wuchs dort auf und bis jetzt kann ich Griechisch sprechen, eher gut, weil ich ausgegangen bin und wir Freundschaften mit Griechen hatten. Die Muslime dort haben sogar unsere Sprache gesprochen, weißt du? Sie sprachen Spanisch. Es war solch ein schönes Leben. Osmanische Zeiten kann ich sagen. Ich kenne die osmanische Stadt nicht. Ich bin nicht in osmanischen Zeiten aufgewachsen. Aber was von den Osmanen dort übrig geblieben ist, ist sehr schön. Weil wir Kusmundschuk-Juden sind, liebten uns unsere Muslime dort sehr. Liebten uns sehr. Zitat Ende.
Herzlichen Dank, dass Sie die Geschichte aufgeschrieben haben, dass Sie zeigen, dass das geht miteinander und dass es wichtig ist, dass man miteinander auch gut und vernünftig umgeht. Wenn Sie mögen, das Tor zur Glückseligkeit erschienen beim Binoki Verlag. Wir haben einige Bücher hinter dieser Wand für Sie bereitgestellt und er ist bestimmt auch gerne bereit zu signieren, wenn jemand mag. Herzlichen Dank. Danke schön.
Okay, ach so. Wunderbar. Schönen guten Tag, hallo. Herzlich willkommen zu der Buchpräsentation von Pippa Goldschmidts Buch mit dem wunderbaren Titel Von der Notwendigkeit, den Weltraum zu ordnen. Dieses Buch ist sozusagen druckfrisch. Es ist am Montag erschienen. Und als ich diesen Erscheinungstermin vor einiger Zeit festlegte, da habe ich gar nicht aufs Datum geachtet. Und ich habe dann hinterher festgestellt, es ist der 12. März. Und der 12. März sagte mir dann doch etwas, denn es ist der Geburtstag von Zoe Beck, der Übersetzerin des Buches. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass es auch der Geburtstag von Pippa Goldschmidt ist. Wir haben also sozusagen einen Dreifachgeburtstag gefeiert, als das Buch am Montag erschienen ist und haben deswegen natürlich auch eine ganz besondere Beziehung zu dem Buch. Wenn Sie den Titel betrachten und auch wenn Sie natürlich das Cover betrachten, könnte man auf die Idee kommen, dass es eventuell etwas mit Weltraum zu tun hat. Und das ist auch nicht ganz falsch, denn Pippa Goldschmidt ist Astronomin. Sie hat auch einen Doktor in Astrophysik. Sie hat auch jahrelang als Astronomin gearbeitet. In etwas, was ich am Freitag gehört habe, in etwas Coolen, was hieß auch Outer Space Office von der Regierung, wo es tatsächlich auch ein bisschen darum ging, rauszufinden, wann der Weltraum tatsächlich anfängt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.